Herzlich willkommen bei Folge 2 von MTB Vanlife Diaries, der Bucket Ride Podcast. In dieser Episode sprechen wir über das erste Skibike Camp, welches vergangenes Wochenende in Hochfügen stattgefunden hat. Außerdem über unseren bevorstehenden Toskana-Trip. Bei der Gelegenheit stellen wir euch auch den Spot Piombino in der Toskana vor. Und abschließend erzählen wir euch noch ein bisschen was über unseren spontanen Trip nach Japan. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, dem Bucket Ride Podcast. Dein Podcast rund um Mountainbiken, Vanlife, Reisen und Camping.
Wir teilen persönliche Erfahrungen, hilfreiche Tipps zu Mountainbike-Regionen, Trails und Übernachtungsplätzen im Camper. Wir sind Claudia
und Roman
von Bucket Ride. Schön, dass du dabei bist.
Da sind wir wieder.
Ich bin leider, wie man vielleicht hören kann, ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und dass ich nicht so oft husten muss, sonst muss der Roman hier irgendwann alleine weitermachen.
Wir legen einfach irgendwie so einen Filter drüber.
Ein Hustenfilter?
Ja.
Schauen wir mal. Wird schon
oder,
gehen.
Oder irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine lustige Mickey-Maus-Stimme oder vielleicht gibt es da irgendwas zum Kaschieren.
Die ist bestimmt auch so.
Vielleicht hat die KI irgendwas in petto.
Ja. Schauen wir mal.
Naja, aber es hilft ja nichts. Ne? Es ist wieder Mittwoch bei uns.
Mittwochabend.
Es ist Mittwochabend.
Morgen früh um 6 gibt es die neue Podcast-Folge, die ihr jetzt hört. Zum Glück haben wir nur alle 2 Wochen, nehmen wir nur alle 2 Wochen auf.
Ja, wenn du immer Husten hast,
dann. Ja. Tatsächlich ist jede Woche ist dann schon echt stressig.
Ja, es ist so jede Woche schon stressig.
Ohne Podcast.
Auch ohne Podcast, ja.
Ja, wir hatten ziemlich viel Freizeitstress die letzten 2 Wochen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch krank vor lauter Freizeitstress. Aber
du verträgst Freizeit einfach nicht so gut.
Ich weiß nicht, eigentlich so würde ich das nicht sagen. Aber bevor wir zu unserem Freizeitstress aka Japan-Kurztrip kommen, Roman, am Wochenende war es endlich soweit.
Ja.
Das erste Bucket Ride Skibike Camp in Hochfügen hat stattgefunden.
Ich glaube nicht nur das erste Bucket Ride Skibike Camp in Hochfügen, sondern überhaupt das allererste Skibike Camp jemals in Hochfügen.
Ja,
also zumindest in Hochfügen jemals. Hat letztes Wochenende stattgefunden. Und es war mega. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich auch Neuschnee gehabt, endlich mal. Was mit Sicherheit darin liegt, dass ich mir in Japan noch eine neue Snowboardjacke geshoppt habe von einer Marke, die übersetzt Big Snow heißt. Also Oyuki heißt Big Snow. Und ich glaube, den Big Snow, den haben wir von Japan mitgebracht, weil nachdem wir aus Japan abgereist sind, hatte es da dann auch irgendwie 15 Grad und hat geregnet. Und bei uns hat es geschneit, von daher.
Ja, da muss es irgendwie einen Zusammenhang geben.
Genau, aber zu Japan kommen wir nochmal. Ja, das Skibike-Camp. Skibike-Camp war, wie gesagt, mega cool. Es hat geschneit, wir hatten Neuschnee, wir hatten an sich dann auch, also am Samstagvormittag hatten wir noch relativ gute Sicht. Am Nachmittag hat's geschneit, da war dann die Sicht nicht mehr so gut. Am Sonntag kam dann ab Mittag auch die Sonne raus. Also da hatten wir dann wirklich nachmittags nochmal richtig schön Sonne. Also ja, war auf jeden Fall richtig gut von den Bedingungen her. Richtig gut zum Üben, schön weich. Schön langsam auch vom Schnee, wenig oder kein Eis, sehr endlich gut. Mal.
Wie sind die Leute klargekommen? Wie ist das, wenn man so das erste Mal auf so ein Skibike steigt?
Ja, also ich kann mal wiedergeben, was so die Rückmeldung der Leute war.
Ja, bitte.
Ein Teil hat gesagt, das habe ich mir also fast ein bisschen leichter vorgestellt. Und ein anderer Teil hat gesagt, oh, ich habe gedacht, es wird viel wilder. Also von daher, ja, der eine so, der andere so. In Summe haben sich alle sehr gut angestellt. Klar ist es am Anfang die ersten Schritte, wenn man das so sagen kann. Die ersten Schritte mit dem Snowbike, mit dem Skibike sind natürlich erstmal ungewohnt.
Weil man erstmal bergauf stapfen muss, oder?
Erstmal muss man bergauf stapfen. Naja, die Bergaufschritte, die gingen, glaube ich, noch. Die ersten Bergabschritte, die waren dann schon so herausfordernd.
Die ersten Schwünge.
Ja, also bis man halt einfach mal so das Feeling hat, wie sich das Ding verhält, was man so mit dem Körper machen muss, damit man das Teil halt vernünftig querstellt, weil darum geht's ja am Anfang erstmal, das Ding querzustellen, um zu bremsen, dann die Schwünge aneinander zu hängen. So, das ist erstmal ungewohnt, geht aber dann tatsächlich relativ schnell, dass man das eigentlich nach so ein paar Versuchen dann in beide Richtungen ziemlich gut raus hat. Meistens ist es so, dass man eine Richtung einfach schneller raus hat und intuitiver klappt wie die andere Seite.
Wie bei Mountainbiken
wahrscheinlich auch. Man hat so seine Schokoladenseite, Schokoladenkurve. Da geht dann die eine besser wie die andere. So ähnlich ist es beim Skibike eigentlich auch. Man weiß dann gar nicht warum, weil man denkt, man macht alles gleich. Und es sind halt dann wirklich so Feinheiten, die dann irgendwie den Unterschied machen. Aber letztendlich kriegt es jeder hin. Man muss einfach dann das wiederholen, immer wieder machen und dann wird es halt auch von Mal zu Mal besser. Und dann hängt man diese Bremsschwünge quasi auch aneinander und dann werden Kurven draus. Und wo es dann natürlich etwas kniffliger wird, ist, wenn das Gelände steiler wird. Dann neigt man dann natürlich, also es kommt dann immer so ein bisschen, entscheidend ist dann das richtige Timing und die richtige Menge an Dynamik und Körpereinsatz zur richtigen Zeit, also Timing, um quasi dann halt wirklich auch on point diesen Schwung zu fahren. So, wenn du jetzt halt zu wenig machst, dann nimmst du nicht genug Tempo raus und dann bist du halt zu schnell für den nächsten Schwung. Ja, also, und gerade wenn es dann halt steiler wird, dann kriegt man so ein bisschen
Schiss.
Hat man die Hose voll. Und das führt halt dann meistens dazu, dass man dann irgendwie so in so eine Schonhaltung, kann man das so sagen? Schonhaltung geht, indem man den Schwerpunkt zurücknimmt.
Ja, eigentlich wie beim Mountainbiken.
Mountainbiken oder auch wer halt Skifahren oder Snowboardfahren mal gelernt hat, am Anfang ist man immer so nach hinten gegangen. Also, und beim Mountainbiken auch. Und wenn man nach hinten geht, dann kann man halt gar nichts mehr steuern, dann ist man einfach nur noch Passagier. Dann geht's halt einfach geradeaus und wenn es halt geradeaus geht, dann wird es halt meistens immer schneller. Und das ist ein Teufelskreis. Also ähnlich ist das halt beim Skibiken auch. Und das braucht einfach dann eine gewisse Zeit und Übung auf entsprechend flacheren Pisten, bis man sich dann halt langsam steigert.
Aber es haben alle hinbekommen.
Es haben alle hinbekommen. Klar, der eine war ein bisschen schneller von der Lernkurve wie der andere, aber im Endeffekt war es trotzdem immer noch so, dass die Gruppe sehr homogen war, man gut zusammen fahren konnte. Und alle auf jeden Fall auch Spaß hatten. Also es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, was für ein Bullshit.
Cool. War auch jemand dabei, der, keine Ahnung, noch nie Ski gefahren ist?
Ja, tatsächlich. Eine Person war dabei, die ist noch nie Ski oder Snowboard gefahren. Oder ich weiß nicht, ob noch nie, aber halt einfach kein Ski- oder Snowboard-Fahrer gewesen. Und keine Erfahrung so wirklich damit. Und tatsächlich hatte ich habe ja schon mal so einen Kurs gegeben und da war auch eine Person dabei. Und in dem Kurs war es tatsächlich so, dass sich die Person ein bisschen schwer getan hat, weil sie nicht wusste, wie sich die Kante im Schnee verhält und wie man damit umgeht. So irgendwie mit diesem Rutschen auch. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Die Person wollte halt irgendwie dann immer... Die wollte es irgendwie nicht so rutschen lassen und ist dementsprechend immer auf die Kante gegangen. Und wenn du mit dem Ding auf die Kante gehst, das geht halt auf flachen Pisten noch ganz gut, aber es wird halt immer schneller. Also was du halt erstmal lernen musst, bevor du auf die Kante gehst und das Carven lernst, aber im Endeffekt ist es beim Skifahren ja genauso, ist halt das Rutschen. Dass du halt wirklich einfach ja wieder ein bisschen abkantest, also den nicht so stark auf die Kante gehst und dann so einfach die Kurven driftest sozusagen, mit das Heck ausbrechen lässt. So, das war bei der Person in meinem ersten Kurs, wo ich gemacht habe, hat sich die sehr schwer getan. Und jetzt bei dem Camp, die Person, die da dabei war, ohne Ski- und Snowboard-Erfahrung, die hat irgendwie das intuitiv, also die hat sich super leicht getan. Also da war das irgendwie gar kein Problem. Man muss natürlich sagen, alle, die dabei waren, waren auch Mountainbiker und haben entsprechend Bike-Erfahrung. Und das hilft natürlich auch schon mal, auch wenn ja gerade dieses Rutschen übers Heck jetzt nicht unbedingt die Bewegung oder der Move oder die Technik ist, die man jetzt beim Mountainbiken standardmäßig anwendet. Aber irgendwie hatte der das super schnell raus.
Also kann man jetzt auch eben nicht sagen, Leute ohne Ski- oder Snowboard-Erfahrung tun
kann man
sich
so nicht sagen.
Schwerer.
Nee, das ist tatsächlich
These widerlegt.
Typsache. Also später wurde es dann schon noch mehr interessanter, als es dann steiler wurde und vor allem als die Sicht schlechter wurde. Da hatte ich so das Gefühl, dass er dann so ein bisschen mehr ins Struggeln gekommen ist, weil halt einfach, ja, da hast du halt dann auch einfach das Problem, wenn du halt nichts siehst und keine Konturen mehr hast, dann musst du halt voll auf Gefühl fahren. Und wenn dir halt so ein bisschen die Erfahrung für das Gefühl im Schnee fehlt, dann ist man halt wahrscheinlich einfach schon nochmal, ja, benachteiligt in dem Moment, in der Situation. Und da hat er sich dann schon auch wieder etwas schwerer getan, schwerer als andere dann. Aber gerade so die ersten Schwünge und Übungen waren erstaunlich solide.
Cool.
Also besser wie manche andere mit Ski- oder Snowboard-Erfahrung.
Mhm.
Genau.
Cool. Ansonsten habt ihr dann einfach noch ein bisschen Après-Ski und Lagerfeuer und so gemacht?
Genau, also am Freitagabend war ja Ankommen. Da kamen die Leute so zu unterschiedlichen Uhrzeiten an. Wir haben dann abends noch ein Lagerfeuer gemacht, haben noch Glühwein aufgesetzt und haben dann im Endeffekt, ja, standen dann noch ein Stündchen draußen zusammen und ja, haben dann da so den Abend ausklingen lassen. Und dann sind wir ins Bett. Und am nächsten Morgen ging es dann um 8:45 war Treffpunkt. Um 9 ging es dann los. Dann gab es erstmal eine Einweisung in die Sportgeräte. Dann sind wir zum Übungslift gegangen, erstmal Zauberteppich gefahren. Also ganz easy angefangen. Das Übungsgelände in Hofhügen, muss man auch sagen, ist wirklich perfekt geeignet. Du kannst wirklich halt ganz easy mit ja, so den Ausläufern des Übungshangs anfangen, mit dem Zauberteppich, dann mit dem Tellerlift. Der Tellerlift bereitet dich dann so ein bisschen auf das Schleppliftfahren vor, weil es im Prinzip so ähnlich ist, aber halt ein Tick einfacher. Und ja, dann halt eben den Schlepplift am Übungshang und da werden die Pisten dann auch so Stück für Stück ein bisschen steiler und auch teilweise so ein bisschen seitlich hängend, was es dann halt auch wieder ein bisschen herausfordernder macht. Und so kann man sich echt super rantasten, bis wir dann halt dann am Samstagnachmittag hochgefahren sind mit der Gondel, oben dann erstmal Mittagspause auf der Hütte und dann ging es eben am Nachmittag, sind wir halt dann die normalen Pisten, nenne ich es jetzt mal, im Skigebiet gefahren und hat auch, wie gesagt, alles super funktioniert. Dann ging es zum Après-Ski-Bike in die Bar. Da haben wir da noch den einen oder anderen Drink zu uns genommen, bevor es dann zum Abendessen ging. Und wir waren bei meinem Restaurant Abendessen und nach dem Abendessen gab es nochmal ein kleines Lagerfeuer. Da haben wir noch die restlichen Holzscheite verbrannt und nochmal den restlichen Glühwein aufgesetzt. Genau, und dann da hat es dann auch geschneit. Also wir standen dann draußen so ein bisschen im Schneesturm, also Sturm war es jetzt nicht, aber
gemütlich mit Lagerfeuer wirklich, im Schneesturm.
Ja, es war kein Sturm, es hat halt geschneit. Es hat halt geschneit und wir standen da draußen, Kapuze auf dem Kopf, Lagerfeuer an. Wind hatten wir nicht, also es war kein Sturm.
Schneegestöber.
Und Schneegestöber, genau. Das habe ich gesucht, ja.
Ja, schön.
Und das war sehr romantisch irgendwie. Genau, und am Sonntag war dann prinzipiell freies Fahren. Das heißt, da war dann kein Kurs mehr, sondern den Kurs hatten quasi mit dem Samstag alle bestanden, mit Bravour. Und am Sonntag war dann, ja, konnte man dann im Prinzip, konnte jeder für sich fahren. Natürlich haben wir erstmal auch gemeinsam gestartet. Im Laufe des Tages hat sich's mal so ein bisschen gesplittet. Da haben die einen mal Pause gemacht, die anderen sind weitergefahren und dann ging das so ein bisschen, wie sagt man, antizyklisch teilweise eben weiter. Also man hat sich dann wieder getroffen, dann wieder getrennt und so weiter. Genau, war auf jeden Fall mega cool. Also hatten alle super Spaß. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Den Jungs von Weißbach Sports, die dabei waren, der Trainer, der fand es auch mega cool. Also es war rundum eine sehr erfolgreiche Aktion. Und ja, kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht nächstes Jahr in irgendeiner Art und Weise, in einer ähnlichen Art und Weise nochmal stattfindet.
Alright.
Mal gucken.
Wenn dieses Jahr noch jemand Bock hätte,
stimmt,
könnte man sich bei dir melden. Du hast 2 Skibikes gerade noch zu Hause.
Genau, also man kann sich immer bei mir melden.
Immer.
Also man kann es versuchen. Und ja, 2 Skibikes habe ich noch da. Und wenn man halt noch nie geskibiked ist, dann muss man erstmal so eine kleine Schulung machen, ein paar Stunden, um eben eine Einführung zu bekommen, die wichtigsten Sachen zu lernen, wie Bremsen, Kurven fahren und Lift fahren. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kriegt man eine Lizenz. Und mit dieser Lizenz kann man sich dann Skibikes der Marke Weißbach Sports bei den offiziellen Verleihpartnern ausleihen und auch ja selbstständig losziehen. Mhm. Genau. Also wenn jemand schon eine Lizenz hat von Weißbach Sports, dann kann er sich bei mir theoretisch auch eins ausleihen. Ansonsten müsste man da erstmal so eine kleine Schulung machen.
Okay. Ja, ich glaube, vom Skibiken können wir jetzt eigentlich direkt übergehen ins richtige Biken. Und von Japan erzählen wir dann zum Schluss nochmal.
Ah, echt?
Ja. Find schon.
Ja, gut.
Ja. Jetzt warst du hier am Wochenende, ich lag hier todeskrank auf der Couch. Du warst beim Skibiken und jetzt sind wir quasi schon fast wieder auf dem Sprung zum richtigen Biken.
Ja, jetzt ist quasi jetzt wo der Schnee kommt hier.
Genau.
Ist bei uns der Winter vorbei.
Erst ja.
Macht der Winter erstmal Pause. Ja, wo fahren wir hin? Trommelwirbel. Das hört man eh nicht. Nachher.
Ach so. Ich hab's probiert.
Also Trommelwirbel, stellt euch den Trommelwirbel voll vor. In die, es fängt mit T an und hört mit Oskana auf.
Ja.
In die T-Oskana.
In die T-Oskana. Genau, am Sonntag geht's los.
Italia.
Also sofern der Roman sich jetzt hoffentlich nicht bei mir angesteckt hat.
Ja, das hoffe ich aber auch. Ich habe vorhin schon mal geguckt, wie lange wie lange Husten ansteckend ist. Was schätzt du?
Ich glaube nur die ersten Tage.
Also man sagt eine Woche.
Oh.
Aber es ist ja auch schon 1-2 Tage oder 1-3 Tage vor den ersten Symptomen auch schon ansteckend.
Das ist dann aber jetzt schon eine Weile her.
Und das wären dann 10 Tage. Und jetzt sind es genau 10 Tage, habe ich geguckt.
Also dann müsstest du eigentlich auch schon Symptome haben.
Ja, außer es überschneidet sich gerade so.
Naja, jetzt malen wir mal den
Teufel?
Den Hustenteufel nicht an die Wand, sondern fahren am Sonntag in die Toskana.
Ja, das wäre der Plan.
Genau. Und zwar nach Piombino.
Mhm.
Und über Piombino wollten wir heute sowieso ein bisschen was erzählen. Deswegen trifft sich das ganz gut.
Genau. Ja.
Let's go.
Okay. Aber wollen wir jetzt erst noch was von unserem geplanten Trip erzählen oder willst du jetzt die Spot-Vorstellung von Piombino machen?
Ist mir egal. Was möchtest du denn erzählen?
Gute Frage. Also, naja, wir fahren auf jeden Fall mal für eine Woche.
Korrekt.
Jetzt. Von Sonntag bis Sonntag. Und haben tatsächlich diesmal, ich traue es mich gar nicht zu sagen, wir gehen in eine Unterkunft.
Also wir fahren so mit dem Camper und gehen in die Unterkunft.
Wir fahren mit dem Camper, damit wir alle Bikes mitnehmen können. Und dann gehen wir in eine Unterkunft.
Genau.
Wir können da gar nichts dafür. Wenn es nach uns ginge, würden wir natürlich campen. Aber wir fahren nicht alleine, sondern mit Freunden. Und das sind natürlich so Weicheier.
Wir fahren auch alle mit dem Camper und gehen in die Unterkunft.
Und das sind so Weicheier, die brauchen so eine richtige Unterkunft. Genau.
Ja, da rücken wir dann mit 3 Campern an in der Pension.
Ja, das wäre interessant. Wir haben auf jeden Fall gefragt, ob es genug Platz zum Parken gibt.
Ja, so im Winter ist es natürlich schon chillig, weil man dann abends einfach noch zusammen in der Ferienwohnung irgendwie sitzen und kochen kann und nicht bei 6 Grad dann irgendwie draußen steht.
Das stimmt. Vor allem, ja, zu 6 wird es halt dann doch ein bisschen kuschelig irgendwie in einem Camper. Also
ja, und ja. Es ist natürlich wärmer in der Toskana wie hier, aber so richtig Sommer ist da jetzt ja auch nicht. Also
ja, tagsüber halt so ist, glaube ich, ganz angenehm, wenn die Sonne scheint.
16 Grad und abends hat es aber schon halt so 5, 6, ja. 7 vielleicht.
Das ist halt dann schon frisch.
Genau. Ja. Dann werden wir da jetzt mal eine Woche Rad fahren.
Geil. Also ja, ich bin schon gespannt. Ich glaube, es gibt auch was Neues. Wir werden auch was Neues auschecken.
Aha.
Einen neuen Trail.
Echt?
Mhm.
In Piombino?
In Castagneto.
Ah,
also,
okay.
Aber dazu kommen wir dann jetzt gleich. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zum
Spot-Check.
Piombino. Ja, wo ist Piombino eigentlich?
In der Toskana.
Herzlichen Glückwunsch.
Das
Sie
ist
haben
da,
richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte.
Danke. Das ist da, wo die Fähre nach Elba geht. Das kennen die meisten. Aber wobei, die fährt auch von Livorno, oder? Nach Elba? Oh, nee.
Ich glaube nicht.
Nee, genau.
Also es ist, Stichwort Livorno, es liegt in dem, sagt man das so, in Italien, Regierungsbezirk Livorno. Da gehört Piombino noch dazu.
Also es ist südlich von Livorno, so 1,5 Stunden ungefähr, schon eine Stunde.
Stunde, ja. Ja. Und, ja.
Ist eine Hafenstadt?
Genau, also Piombino an sich, so als Stadt oder Ort,
das ist jetzt nicht so sexy.
Ja, also es gibt eine ganz nette Gasse in der Altstadt. So direkt auch eben vorn am Wasser. Also es ist jetzt nicht am Hafen, aber vorn am Wasser. Und da gibt es ganz gute Restaurants und Bars etc. Das ist aber tatsächlich eine relativ kurze Fußgängerzone. Und das war's dann auch. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Charme, was zum Beispiel Finale Ligure oder Final Borgo dann hat.
Ja, also der Großteil von Piombino ist halt einfach Wohngebiet oder Industriegebiet.
Ja.
Und dann gibt's halt eben die Altstadt, die recht klein ist.
Und ansonsten gibt's da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen.
Nee.
Sightseeing technisch.
Genau, wir sind da aber auch immer nicht direkt im Piombino, sondern, wie soll man sagen?
Also wir sind quasi nördlich von der Stadt Piombino, beziehungsweise nördlich angrenzend an Piombino liegt ein bewaldetes, hügeliges Gebiet, wo sich auch die Trails befinden. Das nennt sich Promontorio, die Piombino. Das ist quasi, also Promontorio kann man, glaube ich, sowas so übersetzen wie das Voralpenland. Piombinus. Das Vorgebirge, ja.
Vorhügel.
Das Vorgehügel, genau. Vorhügel. Piombinus Vorhügel. Und genau, auf der anderen Seite dieses Vorhügels ist die Bucht von Baratti. Und da sind wir in der Regel immer. Da gibt es eben einen Campingplatz, da gibt es auch sonst ein paar kleine Unterkünfte.
Wenige, das ist echt eine der wenigen, ja, wenige Buchten. Ja. Echt schön, eine schöne Bucht, die echt wenig verbaut ist.
Ja,
und da gibt es keine fetten Hotels oder so.
Genau.
Und das macht auch so ein bisschen den Charme.
Und hoffentlich bleibt es da auch so.
Im Sommer gibt es 2 Beachbars, die haben jetzt leider natürlich noch nicht offen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe aufgeschrieben, die beste Reisezeit für dort. Was ist die beste Reisezeit?
Alles außer Sommer.
Zum Biken jetzt.
Ja, alles außer Sommer.
Ja, also ich würde sagen, April, Mai ist gut.
Ja, April machen die Beachbars.
Genau. Dann Juni, Juli, August kannst du auf jeden Fall meiden.
Juni geht vielleicht noch, ist aber einfach teilweise schon extrem heiß.
Also vielleicht Anfang Juni noch so ganz, ganz gut. Aber so April, Mai sind, glaube ich, so die besten Monate vorm Sommer. Und dann September.
Ab Mitte September.
Ja, also ich würde einfach mal September sagen, weil da nämlich dann auch die Strandbars noch offen haben.
Stimmt,
so.
Ja.
Und das ist für mich schon so ein kleines Thema. Also da kann man super auch im Winter biken.
Aufhören.
Ja, genau. Da kann man super auch im Winter biken, aber es ist halt schon ein bisschen schade und verliert auch so ein bisschen einen Teil des Charmes, wenn da nichts offen hat.
Und es hat wirklich nichts offen.
Es hat wirklich halt dann nichts offen.
Also ganz wenige Restaurants. Es gibt jetzt nicht viele in Baratti.
Ja.
In Piombino natürlich schon in der Stadt, aber da in der Bucht hat fast gar nichts offen.
Und die Restaurants sind aber ja auch nicht das, was irgendwie entscheidend ist, finde ich, sondern es sind halt diese Bars und Imbisse. So,
ja.
Da gibt's halt irgendwie den einen Imbiss vorne Richtung Hafen, wo ich jetzt vergessen habe, wie er heißt. La Barraquina, genau. Das ist im Endeffekt, es ist halt auch so ein Holzschuppen, also schon ein etwas größerer Schuppen. Und da gibt's halt, da gibt's Kaffee, Gebäck, aber auch so für den Mittag alle möglichen.
Da gibt's Lasagne.
Lasagne von der Oma zum Beispiel, irgendwie so Auberginenzeug, also relativ einfache Sachen und eher so snackmäßig halt aufgebaut. Du gehst da an die Theke und holst dir da dein Snack und dann kannst du dich, drinnen haben sie so ein paar Tische, die überdacht sind in so einer Art Wintergarten, aber die meisten Tische sind halt eben draußen, so Biergarten-Style. Und das hat halt im Winter auch nicht offen. Dann die 2 Strandbars, die es gibt, die haben im Winter auch nicht offen. Und das ist halt schon irgendwie sowas, wenn man halt von der Tour dann zurückkommt und die Tour dann am Strand in der Beachbar abschließen kann, dann ist es schon irgendwie ein besonderes Highlight. Und wenn man dann da noch sich den Sonnenuntergang irgendwie reinziehen kann,
ja.
Weil es die richtige Ausrichtung da nach Westen hat, ja, das ist einfach mega nice.
Ja,
so,
das ist auch aus unserer Sicht irgendwie, also dieser Teil ist auch viel schöner wie zum Beispiel in Finale Ligure, weil du halt wirklich mit dem Radl bis an den Strand fährst und dann direkt diese wirklich schön dekorierten Beachbars mit guter Musik hast. Und der Strand ist halt auch einfach voll schön.
Mhm.
Jetzt, ich finde jetzt ehrlich gesagt, in Finale hat der Strand jetzt nicht so viel Charme.
Nee, der ist halt auch so stark zugebaut, irgendwie so die Strandpromenade. Und da ist halt wirklich so.
Natürlich, ja.
Du hast halt eine Straße, die geht so quasi am Strand entlang, aber zwischen Strand und Straße hast du dann noch so ein bewaldetes Gebiet mit so, also mit so
Brokkolibäumen.
Mit so Brokkolibäumen, genau. Was sind die Brokkolibäume?
Weißt du es noch?
Es sind, was? Du weißt es nicht, oder wie?
Nein.
Es sind Mittelmeerkiefern.
Ja.
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 Sehen aus wie Brokkoli. Die sehen aus wie so Brokkoli, genau. Halt unten ein langer Stiel und oben dann so ein Brokkoli halt. Ja, und genau, das ist irgendwie, also die allein sind halt schon irgendwie so ein Highlight. Wenn man die dann so sieht, so die Silhouette, wenn die Sonne dann mit dem Gegenlicht und so, ist dann schon cool. Und dann läuft man da so ein bisschen über einen Hügel, über so eine kleine Sanddüne drüber. Und dann hat man da den Sandstrand. Also es ist mega langer Sandstrand. Ich glaube, also im Sommer ist es sicher auch schon ein bisschen ein Hassel, weil da ist, glaube ich, richtig viel los auch. So vor allem italienische Badetouristen, Badeurlauber. Genau. Das hast du halt in der Off-Season nicht. Also das ist, glaube ich, hauptsächlich im Juli und August so extrem.
Ja, sonst ist eigentlich echt entspannt.
Voll. Genau, deswegen würde ich sagen, ist das also April, Mai und September die besten Reisemonate zum Biken.
Ja.
Aber du kannst auch problemlos, eben wenn dir das jetzt nicht so wichtig ist, dann kannst du eben auch in den anderen Wintermonaten, also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, genau, da super hinfahren, weil die Trails kannst du immer fahren, die Bedingungen sind im Prinzip immer gut. Klar kann es auch mal regnen oder kalt sein.
Unwetter.
Gibt's auch.
Dann ist mal irgendwie eine Woche super viel Regen und dann ist wieder alles zerstört.
Aber die kannst du auch im April oder im September haben. Also
ja.
Das Risiko ist halt einfach immer irgendwie da.
Ja, und ich finde, wenn man dann da in die Bucht fährt, dann denkst du dir so, hä, wo soll ich denn hier mountainbiken? Weil auch die Hügel, also das Vorgehügel, so unscheinbar ist. Aber es geht. Es geht gut. Da sind einige Trails, die teilweise dann auch direkt am Meer in so kleinen Buchten rauskommen. Das ist einfach mega geil.
Voll. Also, und das ist auch so ein, einfach eine Besonderheit, die man halt nicht so oft hat, dass du halt wirklich Trails bis wirklich so unmittelbar in so kleine Buchten reinfahren kannst.
Ja.
Also was man halt schon öfter hat, ist, man fährt Trails mit Meerblick, so, wo das Meer irgendwie im Hintergrund da ist, aber dass du wirklich direkt am Strand rauskommst, also unmittelbar, das ist, keine Ahnung, wo
halt
hat man
auch
das?
Halt wirklich so schöne kleine Buchten, wo du auch wirklich dann einfach mal dich eine Stunde noch hinchillen kannst oder mal ins Wasser noch gehen. Oder
kann halt auch passieren, dass du da alleine bist,
ja,
wenn du Glück hast. Also ist jetzt nicht, das wäre jetzt nicht das erste Mal.
Ja, der einzige Nachteil in Anführungszeichen ist, du musst halt aus der Bucht auch wieder raus. Da gibt es jetzt halt keinen Forstweg raus.
Nee.
Aber dann halt Trail uphills.
Genau, aber es könnte schlimmer sein. Also es ist fahrbar. Vor allem im E-Bike sowieso. Aber auch mit dem normalen Bike. Oh, guck mal, jetzt ist hier unsere Uhr, hat jetzt hier gestoppt. Das ist aber komisch.
Ja.
Weißt du, wo wir waren? Kloppe. Und jetzt hier mal gucken. Naja.
Halbe Stunde.
Ja. Genau. Genau, also man muss jetzt da nicht irgendwie rausschieben oder das Bike raustragen, sondern man kann das prinzipiell schon fahren, aber es sind halt keine Forstwege, sondern es sind halt dann Uphill-Trails, die man dann wieder hoch muss. Aber ja, das geht auf jeden Fall. Die Hügel sind jetzt da jetzt auch nicht so mega hoch. Also der längste Anstieg am Stück hat ja knapp 300 Höhenmeter. Wenn jetzt wirklich vom Meer bis zu dem einen Gipfel hochfährst, dann hast du ja knapp 300 Höhenmeter. Und ansonsten ist es selten, dass man jetzt, ja, meistens fährt man dann so zwischen 100 und 200 Höhenmeter am Stück hoch und dann wieder ein Stück Trail.
Ja, aber man kann dann schon über den Tag schon einige Höhenmeter sammeln.
Ja, schon.
Wenn
also,
du dann irgendwie zweimal in die eine Richtung und dann nochmal andere Richtung, dann kannst du auch irgendwie mit deinen guten 1000 Höhenmetern
ja
wieder zurückfahren.
Definitiv, ja.
Ja, also was wir noch nie gemacht haben, man könnte ja theoretisch auch in Piombino irgendwo übernachten und von dort aus losfahren, was vielleicht im Winter auch mal eine Option wäre, weil in Baratti, wie gesagt, dann einfach wirklich nichts offen hat. Und wenn man abends noch irgendwie was machen möchte oder ins Restaurant gehen möchte, dann muss man mit dem Auto entweder nach Piombino 10 Minuten oder nach Venturina 10 Minuten fahren. Deswegen könnte man ja theoretisch auch sich eine Unterkunft in Piombino suchen und von dort aus losradeln. Haben wir noch nie gemacht, weil es einfach in Baratti so schön ist.
Ja. Ja, also es ist halt schon auch ein bisschen einfacher, finde ich, oder die Ausgangslage in Baratti ist einfach ein bisschen besser.
Ja, das stimmt.
Weil, um dann nach Piombino wieder zurückzukommen, also wenn du von Piombino aus startest, mit dem Bike startest, musst du schon halt erstmal relativ weit diesen, Richtung Baratti rüberqueren. Also du kannst ja auch von hinten den Hügel hochfahren. Aber dann fährst du relativ weit rüber. Die meisten Trails sind dann eher so
auf der
Baratti-Seite, sage ich jetzt mal. Und dann musst du halt auch irgendwie wieder zurückkommen nach Piombino. Und dann fährst du halt, dann traversierst du halt dann irgendwie wieder zurück. Also du hast halt dann eher so schon deutlich mehr Transfer.
Ja.
Also mit dem E-Bike vielleicht dann eher noch.
Ja.
Aber mit einem normalen Mountainbike. Baratti ist halt auch
viel schöner wie Piombino.
Eben.
Und was auch noch echt schön ist, ist am höchsten, allerhöchsten Punkt von dem Promontorio gibt's das Castello. Jetzt? Jetzt fällt's mir gerade nicht ein.
Popolonia.
Genau, Castello di Popolonia.
Ist das der höchste Punkt?
Ich glaube schon, oder?
Ich glaube nicht.
Okay, vielleicht ist nicht der höchste Punkt, aber es ist das andere Ende, also nicht Piombino-Seite, sondern Baratti-Seite. Und da ganz am Ende ist oben auf dem Hügel ist eine Burg oder Burgmauern.
Ja.
Genau, und da drin ist eben auch eine kleine Fußgängerzone, ein paar Geschäfte, zwei, drei Restaurants, eine Bar.
Es ist ein bisschen wie Finalborgo. Nur viel, viel kleiner.
Ja, sehr klein.
Weniger Bars, weniger Leute, aber genauso alt.
Ja,
irgendwie. Also
viel mit Charme,
Charme
auf jeden Fall. Und man hat dann von vor dem Castello auch einen super schönen Ausblick aufs Meer und auf die kleine Insel, wie heißt sie, Cianutri, glaube ich.
Mhm.
Genau, da haben wir tatsächlich sogar schon mal Delfine gesehen da unten im Wasser.
Stimmt, aus der Ferne.
Mhm.
Genau, ja, also das ist, wir haben da auch schon mal oben übernachtet, tatsächlich.
Auf dem Parkplatz, ja.
Auf dem Parkplatz. Kann man aber wenn dann
nur in
der Off-Season machen. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, ob das überhaupt noch geht. Aber wo man auch tatsächlich so ein bisschen aufpassen muss, apropos übernachten, ist, es gibt auf halber Höhe, also zwischen der Bucht von Baratti und dem Castello, gibt's einen Wanderparkplatz. Und auf diesem Wanderparkplatz wurde schon des Öfteren in Autos eingebrochen.
Ja,
bei uns
nicht nur auf dem Wanderparkplatz.
Nee, stimmt, nicht nur auf dem Wanderparkplatz, auch unten in der Bucht von Baratti auf Parkplätzen. Also so grundsätzlich, ja, also da oben am Castello, da glaube ich, würde ich mich noch relativ, hätte ich relativ wenig Bedenken, weil da einfach auch viel los ist so. Da habe ich auch noch nie irgendwie was gehört, dass da was gewesen wäre. Aber eben auf dem anderen Wanderparkplatz und unten in Baratti, da würde ich jetzt nicht unbedingt mein Auto so unbeaufsichtigt lassen, sondern ja, das ist leider so ein bisschen ein Painpoint.
Ja, das war auch noch nicht immer so. Das hat irgendwann so vor, keine Ahnung, vor 3 Jahren oder so hat es angefangen. Und seitdem ist es so. Wir kennen auch schon mehrere Leute, bei denen eingebrochen wurde. Und da geht es nicht um Fahrräder oder nicht grundsätzlich, sondern einfach Geld, Laptops und so weiter.
Ja. Also ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Also kann auch sein, vielleicht hat sich's wieder verändert. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt riskieren wollen.
Ja.
Also dann lieber auf dem Campingplatz gehen und das Auto da sicher parken. Genau.
Ja, und die Trails, die werden gebaut und gepflegt von unserem Freund Matteo von Tuscany Bike. der da seit vielen Jahren inzwischen, keine Ahnung, 6, 7 Jahre, glaube ich, da echt viel Zeit und Energie reinsteckt, um die A zu bauen und B zu pflegen. Und da sehr, sehr wenig Support von Seiten Kommune und so bekommt. Also das eigentlich echt alles auf seine eigenen Kosten macht. Deswegen, wenn ihr dort seid, dann könnt ihr entweder bei Matteo eine Tour buchen, eine geführte Tour im Piombino, oder wenn ihr auf eigene Faust loszieht, über Trailforks einfach eine Trailspende dalassen.
Mhm. Ihr findet Matteo und Tuscany Bike, die Bike Base, die Station, in so einer Hotelanlage, nicht weit weg von der Bucht von Barati, mit dem Fahrrad 5 Minuten, in der Ortschaft Popolonia Stazione, da ist so ein Bahnhof. Und da ist eben auch diese Hotelanlage, Poggio all'Agnello. Da kann man auch sehr gut übernachten, wenn man jetzt nicht Camper ist. Das ist ziemlich einfach, die Apartments. Nichts fancy, nichts Besonderes, aber bezahlbar.
Es ist eher so eine Sportunterkunft.
Ja, es ist so eine Sportunterkunft. Da gehen ganz viele Sportgruppen, Vereine, Mannschaften für Trainingslager, vor allem Triathleten hin, weil die haben dann eben auch entsprechende Pools, also so Schwimm, wie sagt man das? Schwimmbecken. Mit langen Bahnen und so weiter, also die sich super eignen zum Schwimmtraining, haben dann so eine Laufstrecke auf dem Gelände, wo man quasi, wenn man da drumrum läuft, dann macht man, ich weiß nicht, ist es ein Kilometer wahrscheinlich,
ja,
oder sowas, ein guter?
Ja.
Drumherum in der, über die, also außerhalb der Anlage kann man halt dann auch gut Radfahren und auch Rennrad fahren und so weiter. Also es sind viele Sportgruppen immer da. Und genau, ist auf jeden Fall einfach, aber solide. Kann man machen. Die haben aber leider im Winter auch nicht offen.
Genau. Matteo hat auch so einen kleinen Pumptrack gebaut auf dem Gelände direkt neben seinem Shop.
Genau. Und genau, was ich sagen wollte, man kann auch ihn dort besuchen, kann dort natürlich auch irgendwie eine Spende dalassen und kann da theoretisch auch Bikes ausleihen und bekommt auch Unterstützung, wenn man halt irgendwie Probleme hat. Kann man es auf jeden Fall da, wäre so die nächste Anlaufstelle, wo man es probieren kann.
Du meinst technische Probleme oder emotionale oder logistische oder?
Alles.
Matteo is the man.
Genau, ja. Also es ist jetzt kein richtiger Bike-Shop in dem Sinne oder Bike-Werkstatt. Also es gibt dort eine Werkstatt und einen kleinen Shop, aber es ist jetzt halt nichts Großes. So, das ist halt, da wird halt das Nötigste gemacht, vor allem für die eigenen Räder im Verleih. Aber wenn man ein Problem hat, dann kann man es auf jeden Fall da erstmal probieren, bevor man jetzt keine Ahnung wohin fährt.
Genau. Matteo bietet auch Touren und auch Shuttles auf Elba an, also so Tagestouren nach Elba und Tagesausflug mit Shuttle. Und er hat auch einen Spot so eine halbe Stunde von Piombino entfernt in Castagneto, den Tuscany Coast Park. Da bietet er auch einen Shuttle-Service an und auch nur er, weil ja, dass er das Gelände exklusiv quasi betreut oder weiß nicht, wie
er
man
hat
sagt.
Halt, also man braucht quasi eine Erlaubnis, um da zu shutteln.
Und er baut dort auch die Trails und hat quasi das Exklusivrecht dort zu shutteln.
Genau.
Macht auch echt Bock. Also
voll.
Können wir nur empfehlen, Tuscany Coast Park.
Auf jeden Fall mal eine.
Und wenn ihr lieber auf eigene Faust loszieht, dann könnt ihr mal auf unserer Website schauen. Wir haben auch einen Spotguide für Piombino und auch andere Regionen in der Toskana. Und wenn ihr den nutzt, dann bitte auch einfach bei Matteo eine Trailspende dalassen.
Genau.
Genau.
Ja, wie sind denn so die Trails, Claudi, so vom Charakter her?
Cool.
Okay.
Ja, unterschiedlich. Also die Richtung Meer runtergehen, die sind halt so ein bisschen trockener, steiniger,
rougher.
Loser, rougher. Und auf der anderen Seite wieder Richtung Bucht ist es halt so ein bisschen lehmiger, erdiger, waldiger, sanfter, würde ich sagen.
Ja, bisschen flowiger zum Teil.
Genau, und so insgesamt würde ich sagen, ist sehr das natürlich. Gelände, ja, sehr natürlich, genau, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Also ja, so rein anfängerfreundlich ist es jetzt nicht. Es ist aber auch nicht super, super krass. Aber ja, ja, schon fortgeschritten.
Ja, und es sind halt einfach komplett Single Trails. Da gibt's vielleicht hin und wieder mal einen kleinen Sprung und mal eine gebaute Kurve. Aber im Großen und Ganzen sind es eher naturbelassene Wege. Die meisten Wege im Prinzip, oder ich glaube sogar alle Wege, gab's schon irgendwie in irgendeiner Form und wurden halt reaktiviert und freigeräumt und ein bisschen, ja, optimiert. Aber dementsprechend sind das jetzt keine Flow Trails, sondern die haben halt eben, die sind halt so, wie sie sind. Die haben halt Wurzeln, Steine etc., Kurven, Stufen, so.
Genau.
Wie es halt die Natur von Natur aus ist. Genau. Ja. Genau. Ja, und die Trails in Castagneto, also im Tuscany Coast Park, die sind tatsächlich eher ein bisschen, haben mehr gebauten Charakter, wobei das auch eine Mischung ist aus handgebauten Parts, die quasi Single-Trail-Charakter haben, und mit maschinengebauten Abschnitten, die dann eben dementsprechend auch ein bisschen breiter sind, mehr so diesen Flow-Trail- oder Bike-Park-Charakter haben mit Sprüngen, Anliegerkurven und so. Und da gibt's jetzt eben diesen neuen Trail, den Flowjob. Der hat jetzt geöffnet.
Mhm. Den kennen wir noch nicht.
Den kennen wir noch nicht. Also wir kennen den schon, aber als wir dort waren, also die letzten Male, war der immer noch nicht offiziell geöffnet. Man konnte dann
der
da,
untere Teil.
Genau.
Ah, ja.
Man konnte da zwar schon immer durchrollen und musste auch irgendwie durchrollen, weil man irgendwie nicht anders rausgekommen ist. Aber er hatte noch nicht offiziell geöffnet und mittlerweile hat er offiziell geöffnet. Und vielleicht gibt es sogar auch schon noch ein, zwei andere neue Lines, die, glaube ich, jetzt aber auch noch nicht offiziell geöffnet haben. Aber vielleicht können wir dir schon fahren und mal angucken.
Mhm. Ja, dann können wir in zwei Wochen ja mal berichten.
Dann machen wir nochmal eine Piombino.
ein Update.
Ein Update, genau. Ja. Ja.
Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf ein bisschen wärmere Temperaturen, jetzt auch nach dem Japan-Winter, auf Sonnenschein. Das sieht ganz gut aus bis jetzt.
Und auf Matteo.
Auf Matteo.
Auch schon lange nicht mehr gesehen.
Fahren und Pilz. Pizza. Ich freue mich auf Pizza.
Mhm.
Also auf geile Pizza.
Und Tiramisu.
Ja. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, let's call it Piombino.
Ja, ich glaube, dass wir haben die wesentlichen Infos gedroppt. Und wie gesagt, alles weitere Details sind zum Nachlesen in unserem Piombino Spot Guide. Da gibt's alle Infos auf einen Blick, von Trails und Touren über Stellplätze, über Restaurants und sonstige Freizeitmöglichkeiten, die es vor Ort gibt.
Genau.
Genau. Alrighty. Ja, genau. Und jetzt?
Ciao.
Okay,
ja, genau.
Das ist ein wilder
Mix.
Wir springen jetzt einfach wieder zurück.
In den tiefsten Winter nach Japan.
Okay, ich weiß zwar nicht, warum du gedacht hast, dass das jetzt irgendwie so besser ist, aber okay.
Keine Ahnung, hat sich halt jetzt so ergeben.
Mhm.
Ja.
Gut.
Aber für die, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, wir waren letzte Woche ziemlich spontan in Japan. Wir haben, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag gebucht und am Montag drauf sind wir dann losgetigert.
Für eine Woche.
Für eine gute Woche. Was so rückblickend betrachtet.
Genau, richtig war.
Schon echt kurz war.
Ach so.
Also der Weg nach Japan ist weit.
Findest du?
Ja.
Ja, war
Findest
schon
du
weit.
Nicht?
Doch.
Ja, aber es ging sie jetzt halt gerade so aus. Wir haben einen Bekannten, der dort wohnt, bei dem konnten wir wohnen. Die Flugtickets waren irgendwie gerade okay.
Die waren richtig günstig. Also ich habe auch mal geguckt, was man jetzt für Flugtickets zahlen würde, wenn du jetzt irgendwie für nächsten Winter buchst. Und da kriegst du nix unter 770, unter 870 Euro.
Okay.
Und wir haben 800 gezahlt.
Tja, also, war das vielleicht last minute. Aber man muss auch sagen, dass wir auf dem Rückweg von Hongkong an München vorbei nach London geflogen sind. Und dann von London wieder nach München. Das war schon bitter.
Also ich fand auch ehrlich gesagt nicht den Weg nach Japan weit, sondern eigentlich eher nur den Weg nach Hongkong beziehungsweise von Hongkong zurück.
Von Hongkong nach Japan war es nicht so weit.
Eben,
ja.
Genau,
ja, das stimmt. Genau. Und wusstet ihr eigentlich, wie schön Hongkong ist? Also wir haben es nur von oben gesehen, aber von oben sah es richtig schön aus. So ganz viele Inseln und weiße Sandstrände und alles ist grün und hügelig und so.
Ja,
das war mir überhaupt
relativ
nicht
viel
bewusst.
Berge auch so und Natur. Also ich glaube, wir haben ja dann im Flugzeug konnte man dann auch mal so ein bisschen Infos über Hongkong sich angucken. Das sah schon ziemlich nice aus eigentlich.
Ja, und die Stadt ist irgendwie so total verteilt eben auf diesen ganzen Inseln und so. Und dann sind da halt so diese, es sieht eigentlich total hübsch und natürlich aus und dann stehen da aber lauter so Hochhäuser.
Mhm.
Also sehr kontrastreich irgendwie. Aber wir haben schon gesagt, nächstes Mal machen wir auf jeden Fall 2 Nächte Stopp in Hongkong, weil es uns dann doch ein bisschen gereizt hat.
Ja, aber dann müssen wir dann auch länger als eine Woche nach Japan fliegen, weil sonst sind wir
ja.
Nee, haben wir eh gesagt. Also nächstes Mal, also Spoiler, wir haben gesagt, wir würden nochmal hinfliegen irgendwann und dann aber etwas länger uns mehr Zeit nehmen. Das ist jetzt auch nicht keine überraschende Erkenntnis, dass eine Woche kurz ist. Ja, das war uns eigentlich vorher klar, aber es ging jetzt auch nicht anders. Aber wir wollten es dann trotzdem machen. Und es hat sich einfach irgendwie angeboten, dass wir gesagt haben, okay, unter diesen Voraussetzungen kann man das schon auch mal für so einen kurzen Zeitraum machen. War schon grenzwertig kurz, aber war okay. Und nächstes Mal dann etwas länger. Aber wie war denn jetzt Japan? Wie hat es dir denn gefallen? Was war... gab es irgendwas, was dich an Japan überrascht hat? Irgendwas Unerwartetes?
Ja, mich hat vieles überrascht.
Okay. Was hat dich überrascht? Ich habe auch was, was mich überrascht hat.
Willst du zuerst oder so?
Nee, da darfst du zuerst.
Also mich hat überrascht, dass da so viele Menschen sind in den Skigebieten.
Mhm.
Also... In denen wir waren, Entschuldigung, wir wurden schon mal korrigiert, das ist nicht überall so. Aber
also
wir waren
Hokkaido.
Auf Hokkaido, genau. Wir waren in Classic Niseko Area und dann noch in Rusutsu. Und in beiden Skigebieten war meistens echt unfassbar viel los.
Es sind aber halt auch so wirklich die Touri-Hotspots. Muss man sagen, wahrscheinlich.
Genau. Es hatte aber da jetzt immer noch am meisten geschneit und in den kleineren Gebieten drumherum war ein bisschen weniger Schnee angesagt und deswegen haben wir halt gesagt, gehen wir dahin.
Ja.
Und auf der Hauptinsel, wo Tokio ist, da waren wir auch gar nicht. Da gibt es ja auch noch unzählige Skigebiete.
Genau. Also vielleicht muss man nochmal kurz sagen, wo Hokkaido eigentlich genau ist. Also Hokkaido ist die Nordinsel von Japan. Die Hauptinsel ist deutlich größer. Wo eben auch Tokio liegt und alles andere. Und dann gibt's eben Hokkaido. Ich weiß gar nicht, ist Sapporo die Hauptstadt von Hokkaido?
Schon.
Wahrscheinlich. Da sind wir auf jeden Fall auch gelandet. Und von dort ging's so 2,5 Stunden dann zu unserer Unterkunft und nach Niseko. Also Niseko wahrscheinlich dann 2 Stunden von Sapporo entfernt sowas. Um den
genau,
Dreh.
Da sind wir dann mit dem Mietwagen hingetigert. Und ja, das hat eigentlich alles gut funktioniert. Also, die Leute haben mich überrascht, die vielen Leute. Und dann hat mich noch überrascht, ja, dass wir eigentlich, obwohl es jeden Tag, fast jeden Tag geschneit hat, auch in der Nacht, hatten wir eigentlich keinen zu Japao Powder, den man sich natürlich erhofft hat, oder?
Ja, den hat man sich natürlich erhofft, ja. Das ist auch das, was man im Januar oder eigentlich ist es das, was man, wenn man Japan-Videos sieht, sieht man immer diese Deep Japan-Geschichten. Die gibt es aber jetzt nicht täglich, sondern das ist halt auch was, das passiert zwar regelmäßig, aber halt auch nicht ständig. Also das hast du dann schon über den Winter verteilt öfter mal. Es braucht halt dafür ja einen ordentlichen Schneesturm, dass du über Nacht eben mal so einen halben Meter ungefähr bekommst, plus minus. Manchmal ist es mehr, dann ist es halt richtig deep. Und das ist jetzt aber auch nicht der Standard-Normalfall. Und ja, es war jetzt aber auch nicht überraschend, dass halt, wenn wir nur eine Woche da sind, dass es halt auch passieren kann, dass wir jetzt keinen Schneesturm abbekommen.
Wir haben ja auch einen Schneesturm abbekommen. Wir haben auch, also das ist Jammern auf hohem Niveau, ja, weil eben. Wir hatten bis auf den ersten Tag hat es nicht geschneit, da war Sonne. Dann am nächsten Tag war Schneesturm, da hat tatsächlich fast jedes Skigebiet zugehabt. Und dann hat es ab da jeden Tag geschneit und jeden Abend geschneit. Also wir hatten
meistens nachts, gell? Irgendwie.
Ja.
Also,
wir hatten ja. Neuschnee fast jeden Tag, wir hatten Powder, wir hatten halt nur nicht diesen Deep Powder.
Ja, es war halt so, also wenn es dann geschneit hat, dann war es dann so, dass es meistens irgendwie ja ab Nachmittag oder so und über Nacht geschneit hat und dann kamen mal so 15 oder 20 Zentimeter Neuschnee dazu. Und das hat dazu geführt, dass zwar die oberste Schicht halt schön ja fluffig und pudrig war und es schön gestaubt hat. Dadurch, dass es aber, bevor wir angekommen sind, eben auch 3 Tage gar nicht geschneit hatte und sehr viele Leute dort ins Gelände fahren, eigentlich alle, die da sind, fahren halt ins Gelände. Und es ist halt alles in 0,nix dann auch zerfahren.
Also
und
2 Stunden und ja. Dann ist eigentlich Ende im Gelände.
Ja, und das hat und dann war es halt auch alles relativ fest. Und dann hat es halt eben die 20 Zentimeter draufgeschneit. Dann hattest du oben halt diesen ja fluffigen, pudrigen Schnee. Aber du hast halt einfach den harten Untergrund einfach schon immer noch gespürt. Also es war jetzt nicht so, dass es total ja, super soft und man super eingesunken ist.
Ja.
So war es halt eben nicht.
Nö, aber besser wie alles, was wir hier hatten.
Besser als alles, wie wir hier hatten. Und also es ist ja schon auch so, dass wir kennen es ja schon auch aus Erfahrung. Es hat ja auch bei uns in den Bergen schon Situationen hin und wieder mal gegeben in der Vergangenheit, wo es mal 40, 50 Zentimeter über Nacht geschneit hat und du halt wirklich richtig tiefen Powder hast. Und im Endeffekt kannst du dann halt, das ist eine witzige Erfahrung, aber du kannst eigentlich auch nichts großartig machen, außer geradeaus zu fahren und zu hoffen, dass du unten irgendwie mit genug Schwung wieder irgendwie rauskommst. Oder? Also.
Ja, wenn es so richtig, richtig viel hat, ja.
Genau. Und das ist dann zwar witzig, aber wenn du das dann nur hast, dann wird's halt auch irgendwann so, dass du dir sagst, boah, ich würde auch gern irgendwie mal wieder eine Kurve fahren können, ohne halt gleich stehen zu bleiben. So, das ist halt einfach, du fährst geradeaus und pusht und hoffst, dass du halt unten rauskommst. Und jetzt ist in Japan halt oft das Gelände jetzt auch nicht super steil, sondern tendenziell eher flacher. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass wenn du da halt so den super Deep Power hast, dass das jetzt zum Fahren nicht immer unbedingt das Allerbeste ist. Also
das
ist jetzt nur mal.
Aber wäre natürlich schon schön gewesen.
Naja, sicher. Ja.
Naja.
Aber deswegen next time.
Ja, aber wir hatten ein paar Powder Days. Auf
definitiv.
Jeden Fall. Und es hat sich gelohnt und es war cool. Abgesehen von den ewig langen Liftschlangen, die aber wiederum auch nicht so schlimm waren wie lange Liftschlangen bei uns, weil die Leute sich einfach super entspannt anstellen und da gibt es halt null Gedränge, also keiner drängelt sich irgendwo vor oder so. Das macht das Ganze dann wieder recht angenehm.
Und es ist halt, also die Leute stellen sich da dann auch so an, wie der Lift die Leute transportiert. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Zweiersessellift ist, dann stellen die sich in Zweierreihen an. Wenn es ein Einersessellift ist, dann stellen die sich in der Einerreihe an. Und natürlich ist diese Einerreihe dann extrem lang, Weil, ja, ist ja logisch, wenn die ganzen Leute in der Traube vor der Liftstation stehen würden, dann wird das natürlich anders aussehen und dann wäre die Schlange gefühlt nicht so lang. Aber so sieht es natürlich irgendwie extrem lang aus. Es geht aber trotzdem relativ schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir da angestanden sind an dem
Mal. Wir sind da teilweise aber schon auch mal 20 Minuten oder so angestanden.
Genau, aber 20 Minuten, Stunde. Ja, halbe Stunde weiß ich jetzt gar nicht. Aber an dem einer, ach so, du warst bei dem einer Sessel an dem Tag gar nicht dabei. Also ich hatte das Gefühl, wir sind da irgendwie eine Viertelstunde an dem Lift angestanden und da war die Schlange schon relativ lang.
Naja.
Und eine Viertelstunde, finde ich, ist dann verhältnismäßig noch okay. Also das passiert halt in Skigebieten bei uns auch, dass du eine Viertelstunde anstehst. Das ist dann schon viel, aber es passiert.
Ja.
Genau. Was ich auch noch, also wir hatten relativ viel Sonne, was auch ungewöhnlich war. Also tagsüber immer mal wieder die Sonne rausgekommen und längere oder kürzere Sonnenphasen gehabt. Also es war jetzt schon auffällig, fand ich.
Mhm.
Oder?
Ja, keine Ahnung, war halt zum ersten Mal da.
Ja, aber wir haben uns ja auch sagen lassen, dass das jetzt eher untypisch ist. Dass es meistens eher halt bewölkt ist und schneit. Genau, ja. Es schneit halt einfach eher so durch. Aber ich glaube, dass halt standardmäßig ist es halt auch so, ja, es schneit halt durch, aber es schneit halt dann auch so meistens so leicht dahin. So, und dann, klar, kumuliert kommt dann halt einfach was zusammen, aber dass es jetzt so richtig krass runterballert, das ist jetzt halt auch nicht täglich so.
Ja.
Genau.
Aber was richtig, richtig schön war, also da ist halt einfach Winter, da ist so viel Schnee überall, also die Straßen sind voller Schnee, meistens ist auch eine geschlossene Schneedecke. An den Straßen an der Seite sind meterhohe Schneewände.
Mhm.
Die ganze Landschaft ist wirklich voller Schnee, viel, viel Schnee. Überall ist einfach Schnee. Und
Schnee,
das ist
Schnee,
voll.
Schnee.
Das fand ich so schön. Einfach überall so eine richtig schöne Schneelandschaft.
Und vor allem jetzt meistens eben jetzt nicht irgendwie Schnee von gestern. Ja, das ist dann, der ist dann schon
ja, immer wieder
aktuell.
Schnee. Ja. Ja, das war einfach echt schön.
Ja, das hat irgendwie den Winter-Vibe so ein bisschen wieder aktiviert.
Ja.
Ja, war schon gut.
Was hat dich überrascht?
Also, ich wollte noch sagen, was mich beeindruckt hat.
Beeindruckt hat mich,
wie die mit diesen Schneemassen umgehen. Wie die damit, wie die klarkommen.
Ja, die fahren dann mit LKWs weg.
Naja, erstmal fahren sie halt mit diesen riesen Schneefräsen, fräsen sie dann quasi da die Straßen wieder frei und ja, fangen halt dann quasi irgendwann an und wenn sie halt genug Zeit haben, dann wird halt Stück für Stück die Straße auch irgendwie wieder breiter. irgendwann sind dann sogar die Bürgersteige freigefräst wieder, also die arbeiten sich dann quasi von innen nach außen, fahren dann mit fetten Schneefräsen darum und dann stehen die LKWs quasi da schon in Reihe Schlange.
Also da, wo sie quasi den Schnee nicht ins Gebüsch manövrieren können, da wird er hinten in den LKW von der Schneefräse reingeblasen und der LKW fährt dann mit dem vollen Schnee irgendwo hin und lädt den ab. Und
genau.
Der nächste ist direkt dahinter.
Genau. Also das ist echt crazy, wie das da, wie effizient die da irgendwie unterwegs sind. So.
Ja.
Und ja, jeden Tag von früh bis spät siehst du diese Dinger überall irgendwie rumfahren. Also das ist schon cool, finde ich.
Ja.
Was mich überrascht hat, war, also das Erste, was mich überrascht hat, war sogar, als wir angekommen sind in Japan noch auf dem Flughafen, sind die Pissoirs. Die.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Habe ich dir noch gar nicht erzählt?
Nee.
Ja, sind die dir nicht aufgefallen?
Nein.
Ach so. Die sind nämlich irgendwie nicht so wie bei uns auf Aber bei uns, weißt du, hast du schon mal bis was gesehen, oder? Bei uns.
Ich habe schon mal eins gesehen, ne?
Sehr gut. die sind ja eher so auf der Höhe, wo du halt...
auf Hüfthöhe.
Ne? Auf Hüfthöhe, gut, genau. Die sind eher so auf Hüfthöhe und da in Japan sind sie halt auf Knöchelhöhe.
Was?
Ja, sie sind total tief.
Weil die Japaner kleiner sind, oder wie?
Habe ich auch kurz gedacht, diesen Gedanken, das ist ja witzig, weil die Japaner kleiner sind und so, aber so klein sind die ja auch wieder nicht.
Naja, also ich...
Also wenn es Kniehöhe wäre, dann hätte ich gesagt, ja, okay, gut. Aber es ist halt wirklich unten Knöchelhöhe. Aber die sind dann auch, also die sind länglicher gebaut, also länger gebaut, die ziehen sich dann auch weiter hoch.
Aha. Ja? Hast du dann mal also beobachtet, jemand anderen, wie man das benutzt, oder...
Ja, also ich glaube schon so, wie ich es auch benutzt habe. Also man muss jetzt da, glaube ich, nicht irgendwie extra in die Knie gehen. Ich finde es gar nicht so blöd, weil gefühlt, also bei uns ist es ja schon oft so, dass dann der Boden unter dem Pissoir ist halt dann, befleckt.
Warum?
Weiß ich nicht, weil die Leute irgendwie nicht treffen oder weil es spritzt oder ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum das immer so ist, aber wenn du dir so Pissoirs bei uns anschaust und den Boden drunter anguckst, dann denkst du dir, warum ist das Ding da überhaupt so ungefähr? Und da in Japan, dadurch, dass die niedriger sind, also am Boden mehr oder weniger anfangen und dann aber halt viel weiter hochgezogen werden, also die gehen dann letztendlich auch genauso hoch, wie unsere sind, nur fangen halt tiefer an, hast du da das Problem irgendwie nicht so.
Okay.
Ne, weil das halt unten das dann irgendwie
läuft
auffängt.
Halt nach also, unten, ja.
Genau. Also vielleicht gar nicht so blöd.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall, das hat mich super überrascht, wo ich im ersten Moment dachte so, hä, was ist denn hier los?
Ja.
Genau, fand ich ganz witzig.
Also mir ist es schon auch gleich aufgefallen, dass die schon kleiner sind, weil ich bin sehr klein. Ich bin 1,59 Meter ungefähr. Und also hier, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe oder unter vielen Menschen bin, dann ist es echt immer extrem anstrengend, so klein zu sein. Und dort ist mir einfach gleich aufgefallen, dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, so
auf
Augenhöhe war.
Ja.
Ich fand es mal ganz angenehm, muss ich sagen.
Ja, mir ist es dann erst aufgefallen, als du das gesagt hast, dass wenn ich dann quasi so mich umgesehen habe, dass ich halt tatsächlich, dass die anderen eigentlich alle kleiner waren. So, und ich bin ja normalerweise eher halt einfach so im Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, was waren noch so Highlights?
Also wir haben einmal richtig gut Sushi gegessen und wir haben jeden Tag eine Ramensuppe gegessen nach dem Skifahren. Das war auch ziemlich nice. Ansonsten hat uns jetzt ehrlich gesagt das Essen nicht so vom Hocker gehauen. Irgendwie schwärmen immer alle so von dem Essen. Ramen war geil, Sushi war geil. Aber ansonsten ist halt irgendwie alles Fleisch und alles frittiert. Keine Ahnung.
So ein bisschen so dieses frische Gemüsevielfalt hat irgendwie so ein bisschen gefehlt.
Ja, und vegetarisch oder vegan findet man eigentlich so gut wie gar nichts.
Ja.
Und das ist halt jetzt irgendwie in Südostasien oder Thailand oder so ganz anders. Da gibt es so viel Gemüse und Tofu und Curries und keine Ahnung. Ja, also vielleicht gab es einfach, ich meine, wir waren schon eher so ein bisschen auf dem Land. Vielleicht ist es in anderen Regionen oder in Städten anders, aber uns hat es jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen. Was dafür richtig nice waren, waren die Onsen, die öffentlichen Badehäuser.
Onsen,
quasi so heiße Quellen. Ja, ein bisschen wie ein Spa, nur nicht so schick. Also schon eher ein bisschen abgeranzter, die meisten. Gibt natürlich auch schickere, aber ja, wo die Leute wirklich einfach hingehen, das sind so Becken, warme Becken. Da setzt du dich rein, die sind auch nicht tief. Chillst da irgendwie ein bisschen und dann duschst du dich und dann gehst du wieder. Manchmal gibt's noch eine Sauna.
Meistens eigentlich, oder?
Ja, bei den meisten gab es das auch. Naja, das ist auch nicht teuer. Und also was ich da irgendwie richtig witzig fand, wie die sich da so waschen. Also da gibt es dann man setzt sich halt hin, Da sind dann so ganz viele Waschplätze nebeneinander und dazwischen ist immer nur so eine kleine Trennwand, damit man die anderen halt nicht vollspritzt. Aber man muss sich auf jeden Fall hinsetzen zum Duschen und sitzt dann halt so auf seinem Hockerchen und wäscht sich
nackt,
da.
Man, also nackt, es ist ja natürlich alles nackig.
Männer,
ohne
Frauen
Textil,
sind getrennt.
Genau.
Tattoos sind auch nicht so gern gesehen. Es gibt aber welche, also es gibt welche, da darf man gar nicht rein mit Tattoos. Und dann gibt es aber welche, die sind da ein bisschen kulant.
Und ich glaube, da, wo man nicht rein darf mit Tattoos, da muss man sie abkleben oder so. Dann
so.
Geht's, glaube ich.
Ah, okay.
Ja.
Ja, und das ist halt nach dem Skifahren einfach voll geil, sich da noch irgendwie eine halbe Stunde in diese warmen Becken zu legen.
Ja, es ist so ein bisschen wie so ein, Spa, kann man sagen. Aber, also sind öffentliche Bäder, es ist jetzt auch nichts fancy. Das Wasser ist so Thermalwasser, es ist, glaube ich, auch eben ohne Chlor und so weiter. Wahrscheinlich ist es auch deshalb so, dass man sich halt als allererstes Mal, bevor man in diese Becken geht, muss man sich halt erst schon mal richtig gründlich waschen an einem dieser Waschplätze. Da hat dann jeder, an jedem Waschplatz ist dann auch Duschgel und Shampoo. Also man muss da auch nichts Eigenes mitbringen. Da bringt auch keiner was Eigenes mit, habe ich jetzt zumindest nicht gesehen. Und dann wäscht man sich erstmal ganz gründlich und dann kann man quasi in diese Becken gehen. Und dann gibt's halt eben 39 Grad, 41, 45 Grad Becken. 45 Grad war schon echt richtig heiß. Das erste Mal, wo ich da reingegangen bin, habe ich gedacht, ich fange jetzt zum Kochen an gleich. Nebendran ist dann aber auch so ein 15 Grad Becken, wo man, also was dann schon kühl ist, kann man sich dann so wirklich so warm-kalt Wechselbäder machen. Und dann gibt's meistens eben noch ein Außenbecken, was also ein warmes Außenbecken dann. Und eben diese relativ kleine Sauna, auch über 90 Grad, sehr trocken. Das ist so ein bisschen ranziger Style meistens, aber es gehört irgendwie dazu. Ja, wie so öffentliche Bäder halt, ne?
Ja.
Ja,
ja, also alles in allem war es auf jeden Fall eine coole, kurze Erfahrung.
Ja.
Ein weiter Weg hin und zurück war schon echt anstrengend. Also der Rückflug von Hongkong nach London waren irgendwie 15 Stunden. Das war schon wild.
Ja, und die Gesamtreisezeit zurück waren irgendwie, also nur die Flüge, also von Flughafen in Japan bis Flughafen München waren 35 Stunden.
Ja, wir hatten eine Nacht in Hongkong im Hotel.
Ja, ja, genau. Eine kurze Nacht. Fünf
Flughafen,
Stunden
Hotel.
Schlafen. Ja,
ja, genau.
Genau.
Ja, so war das.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann hin im Winter, vielleicht für 3-4 Wochen, Vacation.
Ja.
Ja.
Wäre schon nice.
Genau. Hat jetzt nichts mit Mountainbike zu tun, aber vielleicht interessiert es ja trotzdem dem einen oder anderen.
Ja, man kann ja da vielleicht auch Mountainbiken.
Vielleicht.
Psst. Genau. Aber dazu vielleicht irgendwann mehr.
Vielleicht.
Vielleicht.
In diesem Sinne geht's jetzt dann von Japan in die Toskana.
Genau. Und wir hören uns in 2 Wochen mit was auch immer wir dann zu erzählen haben. Schauen wir mal.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.